Radio Prag, Nachrichten.
24 verletzte Touristen des Busunglücks kehrten mit einer Sondermaschine nach Tschechien zurück. Im Nationalpark Böhmerwald hat am Montag erneut der Holzschlag wegen des Borkenkäfers begonnen. Die Stadt Reppel wird Hilfe von einer Stiftung an der Nutzung seines deutschen Waldes partizipieren. Die tschechischen Touristen, die bei einem schweren Busunglück am Samstagmorgen in Kroatien nur leicht verletzt wurden, sind am Sonntag nach Tschechien zurückgekehrt. Eine Sondermaschine der tschechischen Armee brachte 24 leicht verletzte Passagiere des Reisebusses am Sonntagabend nach Prag zurück. 4 weitere tschechische Touristen sind derzeit noch im Krankenhaus der kroatischen Stadt Gospic. 2 schwer verletzte Mädchen aus dem Reisebus werden in einer Spezialklinik in Zagreb behandelt. Sie seien aber bereits auf dem Wege der Besserung, hieß es am Montagnachmittag aus Zagreb. Der Reisebus mit 51 Bürgern aus Tschechien an Bord ist am Samstagmorgen bei Sveti Rok aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Durchbrechen der Leitplanken hat sich der Bus überschlagen und wurde schwer zerstört. Bei dem Unglück im Hinterland der Adria-Stadt Zadar kamen 8 Menschen ums Leben. Mehr als 40 Reisende wurden verletzt. Mit dem Bus waren Klienten des Brno Reisebüros Atlas Adria nach Baška Voda unterwegs. In der aktuellen Verschwendungsaffäre der Causa um die Caza-Flugzeuge für die tschechische Armee hat die Opposition jetzt mehrere hochrangige Regierungspolitiker zu einer Stellungnahme aufgefordert. Ihrer Meinung nach sollten sich Premier Peter Netschas, Innenminister Jan Kubice und Justizminister Jiří Pospíšil sehr schnell und klar zu den jüngsten Aussagen von Finanzminister Miroslav Kalousek in dieser Causa äußern. Top 09-Vizechef Kalousek hat am Sonntag in einer Fernsehsendung die Arbeit der Kriminalpolizei scharf kritisiert. Nach Meinung von Kalousek seien die Beschuldigungen, die die Polizei gegen seine Parteikollegin, Ex-Verteidigungsministerin Vlasta Pakanova, vorgebracht habe, ein Angriff der Polizei auf das demokratische System. Sollte Netschas zu den Vorwürfen von Kalousek weiter schweigen, dann stehe er in dem Verdacht, mit den Äußerungen des Finanzministers zu sympathisieren und die Aktivitäten der Polizei nicht für gut zu heißen, schrieb Sozialdemokratenchef Bohuslav Sobotka am Montag in einer Klärung an die Medien. Die ehemalige Verteidigungsministerin Vlasta Pakanova wird beschuldigt, sie habe kein Gutachten ausarbeiten lassen, auf dessen Grundlage meinem Verteidigungsministerium imstande gewesen wäre, einen besseren Preis für den Kauf der Caza-Flugzeuge auszuhandeln. Der Kauf der Maschinen sei daher viel zu teuer gewesen, heißt es. Holzfäller haben am Montagmorgen im Nationalpark Böhmerwald unweit der Ortschaft Modra begonnen, erneut mehrere vom Borkenkäfer befallene Bäume zu fällen. Voriges Jahr haben Umweltschützer den Holzschlag an diesem Ort tagelang blockiert. In diesem Jahr hatte die Verwaltung des Nationalparks versprochen, die Mehrzahl der vom Borkenkäfer befallenen Bäume ohne Holzschlag vom Schädling zu entsorgen. Stattdessen sollen diese Bäume nur durch das Entrinden vom Borkenkäfer befreit werden. Die Umweltschützer sind vor Ort und beobachten die Situation. Wenn es zu keinem massiven Holzschlag kommt, werden sie das Abholzen nicht blockieren, hieß es. Die Ökoaktivisten haben jedoch vor, die tschechische Umweltinspektion um eine Überprüfung des Holzschlags zu ersuchen. Die westböhmische Stadt Cheb will eine Stiftung gründen, in die die erzielten Erträge aus der Forstwirtschaft des Waldes fließen sollen, der Eigentum der Stadt ist, aber auf deutschem Boden liegt. Der 647 Hektar große Wald wird auch deshalb seit 47 Jahren vom deutschen Staat treuhändisch verwaltet. In den laufenden Verhandlungen mit den deutschen Partnern öffne sich nun die Möglichkeit, die strikte staatliche Verwaltung des Waldes aufzubrechen. Die Stadt könnte somit erstmals seit Jahrzehnten wieder an den Einnahmen aus der forstwirtschaftlichen Nutzung des Waldes partizipieren, sagte der Bürgermeister von Cheb, Pavel Vanoušek, am Montag vor Journalisten. Die Obsternte in Tschechien wird im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 5 Jahre um 22% geringer ausfallen. Der Grund für diese niedrige Ernte seien die wiederholten Fröste im Frühjahr, sagte der Vorsitzende des tschechischen Obstbauverbandes Martin Ludwig am Montag der Presseagentur CTK. Die Ernte wird in diesem Jahr bei knapp 113.000 Tonnen liegen, wovon rund 92.000 Tonnen Äpfel sind, heißt es in der Ernteprognose vom 15. Juni. Demnach würden die Obstbauern in diesem Jahr umgerechnet 14 Millionen Euro weniger an ihrer Ware verdienen als im Zeitraum der letzten 5 Jahre, ergänzte Ludwig. Im schweizerischen Lyon wurden am Montag die ersten beiden Qualifikationsrunden der neuen Saison zur Champions League und Europa League ausgelost. Danach bekommen es die tschechischen Mannschaften durchweg mit Vertretern von Ländern zu tun, die im europäischen Fußball zu den eher krassen Außenseitern gehören. Tschechiens Meister Slovan Liberec trifft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League auf den kasachischen Klub von Schachtjo Karaganda. In der Qualifikation zur Europa League haben es Viktoria Pilsen und der FK Mladá Boleslav mit Kontrahenten aus Albanien oder Georgien bzw. Irland oder Island zu tun. Teams dieser Länder stehen sich in der ersten Runde gegenüber. Die Sieger der beiden Duelle spielen danach gegen die böhmischen Bier- bzw. Autostädter. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend wolkenlos bis heiter. Nur vereinzelt treten Schauer auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 bis 24 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen zur weiteren Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Im heutigen Programm haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Vor 70 Jahren wurde die Gemeinde Lešáky niedergebrannt. Alle erwachsenen Bewohner des Dorfes wurden hingerichtet, die Kinder im Vernichtungslager Chelno vergast. Es war ein Vergeltungsakt der Nazis für die Zusammenarbeit der Bewohner von Lešáky mit den Heydrich-Attentätern. Am Sonntag wurde der Bewohner von Lešáky am Ort gedacht, wo das Dorf früher stand. Wir berichten über die Gedenkveranstaltung. Das südböhmische Atomkraftwerk Temelín soll in den nächsten Jahren erweitert werden. Zum geplanten Ausbau von Temelín fand die erste offizielle Anhörung am vergangenen Freitag in Budweis statt. Atomgegner aus Tschechien sowie aus Deutschland und Österreich haben Einwendungen gegen den Ausbau. Wir bringen die Meinungen einer Atomkraftbefürworter und Atomkraftgegner. Im heutigen Politgespräch mit Robert Schuster gehen wir auf den Fall der Ex-Verteidigungsministerin Vlasta Parkanová ein. Sie wird im Zusammenhang mit dem Kauf der Militärtransportflugzeuge CASA beschuldigt. Bleiben Sie dran! Die Ermordung des stellvertretenden Reichsprotektors Reinhard Heydrich durch tschechoslowakische Fallschirmspringer hat sich dieses Jahr zum 70. Mal gejährt. In den Medien, in Ausstellungen und Gedenkaktionen wurde auf das Thema hierzulande ausführlich eingegangen. Auch an die Opfer des Rachefeldzuges der Nazis wurde erinnert, so an das Dorf Lidice, das damals dem Erdboden gleichgemacht wurde. Sein Schicksal ist auf der ganzen Welt bekannt. Dem Terror fiel aber noch ein zweites Dorf zum Opfer, das ostböhmische Lešáky. Marco Zimmermann berichtet.
Das kleine Dorf Lešáky lag in Ostböhmen, in der Nähe der Stadt Pardubice. Bis zum 24. Juni 1942 hatte es genau 47 Einwohner, 16 Männer, 17 Frauen und 14 Kinder. Am Nachmittag trieben deutsche Sicherheitskräfte die Bewohner in einem Steinbruch zusammen und transportierten sie danach in das Gestapo-Hauptquartier nach Pardubice. Dort wurden die Männer und Frauen noch am gleichen Tag ohne Gerichtsverhandlung erschossen. Die 14 Kinder wurden nach Prag gebracht. Zwei wurden von deutschen Familien zwecks Germanisierung adoptiert, die restlichen 12 Kinder wahrscheinlich, wie ihre Leidensgenossen aus Lidice, in einem KZ ermordet. Im Alter von 6 Jahren kam Jarmila Stjulíková nach dem Krieg 1946 zurück in die Tschechoslowakei. Leider erinnere sie sich nur noch an das, was Verwandte oder ihr Onkel Pelikan erzählt haben, erklärt die 72-Jährige, die heute Doležalová heißt, im Interview. Nach ihrer Rückkehr stand sie vor vielen Problemen. Eines davon war, dass sie nur Deutsch sprach. Als sie eingeschult wurde, rief der Lehrer sie mit ihrem tschechischen Namen Stjulíková auf. An ihre Antwort erinnerte sich ihr Leben lang. Ihre eigene Tochter kann sie wortgetreu wiedergeben.
Ich bin Kamila Petl, ich bin nicht Jarmila Spurink.
Die Nazis zerstörten Lešáky, ähnlich wie Lidice, vollständig. Anders als in Lidice wurde Lešáky aber nicht völlig willkürlich ausgesucht. Die Fallschirmjäger hatten dort tatsächlich einen Sender versteckt, mit dem sie Kontakt nach London hielten, zur tschechoslowakischen Exilregierung. Der Verwalter des nahen Steinbruchs war ein ehemaliger Soldat der tschechoslowakischen Armee und, ebenso wie der Wachtmeister und der Müller, im Widerstand tätig. Sie druckten und verteilten Flugblätter und halfen den Fallschirmspringern, ihren Sender zu verstecken. Zwar wussten die deutschen Sicherheitskräfte, dass aus der Gegend von Pardubice gesendet wurde, aber erst als einer der Fallschirmspringer, Karel Čurda, im Verhör der Gestapo auspackte, fiel der Name Lešáky. Am 24. Juni 1942 umstellten daraufhin SS und Sicherheitspolizei das Dorf. Auf den Tag genau 70 Jahre später fand am Sonntag ein Gedenkakt am Denkmal für das zerstörte Dorf statt. Der Prager Erzbischof und Kardinal Dominik Duka veranstaltete eine Messe und Angehörige, Politiker und Militärs legten Kränze nieder. Gekommen waren, neben einigen hundert Bürgern, die Präsidentin des Abgeordnetenhauses Miroslava Němcová und Staatspräsident Václav Klaus. Dieser erklärte in seiner Rede:
Der nationalsozialistische Terror, die Verbrechen und der fanatische Widerstand, den die Deutschen bis in die letzten Momente des Krieges aufrechthielten, hat das tausendjährige Zusammenleben von Tschechen und Deutschen in den böhmischen Ländern zerstört. Das kompliziert aufgebaute Vertrauen und die Bereitschaft, das Zusammenleben fortzusetzen, wurden zerrissen. Die Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus unserem Land war eine logische Folge dieses tragischen Kapitels unserer Geschichte.
Das Staatsoberhaupt würdigte aber ausdrücklich den Brief des deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der sich für die Ereignisse in Lidice und Ležáky entschuldigt hatte.
Marco Zimmermann war das mit einem Bericht über die Gedenkveranstaltung in Ležáky. Von den tragischen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs kommen wir zu einem brennend aktuellen Thema, das die Gemüter der Ökologen bewegt. Das südböhmische Atomkraftwerk Temelín soll um 2 Reaktorblöcke erweitert werden. Am Freitag fand in Budweis die erste und einzige offizielle Anhörung zum Temelín-Ausbau statt. Die Anhörung ergänzt die notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung. Atomkraftgegner haben dabei viele Einwände gegen das Projekt. Sie kamen auch nach Budweis, um ihre Bedenken vorzutragen. Mehr dazu von Till Janzer.
Die Anhörung fand in der Sporthalle von Budweis statt und war von strengen Sicherheitsvorkehrungen begleitet. Gekommen waren knapp 200 Menschen, unter ihnen auch Vertreter von tschechischen, österreichischen und deutschen Umweltinitiativen. Die Ökologen bezeichneten die Anhörung und die ganze Umweltverträglichkeitsprüfung als Farce. Denn das tschechische Umweltministerium will bereits diesen Herbst die internationale UVP abschließen. Aber noch ist nicht klar, ob eine französische, eine amerikanische oder eine russische Firma die Reaktorblöcke bauen wird. Das wollen die tschechische Regierung und der Temelin-Betreiber, der teilstaatliche Stromkonzern ČEZ, frühestens im kommenden Jahr entscheiden. Edward Sekvens vom tschechischen Umweltverband KALA am Freitag in den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Falls alles ordentlich beurteilt werden soll, dann braucht es dazu noch mindestens 2 Jahre. Falls das Ministerium seinen Standpunkt bereits im Herbst mitteilen will, ist das ein klarer Beweis, dass es dem Betreiber zur Hand geht.
Laut dem tschechischen Amt für Strahlenschutz ist es aber nicht entscheidend, welcher Bauart die Blöcke 3 und 4 in Temelín sein werden. Amtsleiterin Dana Drábová.
Wir haben eine bewährte Technologie gewählt. Das ist ein Druckwasserreaktor, der mit Leichtwasser gekühlt und geregelt wird. Mit leichter Übertreibung lässt sich sagen, dass jeder neue Bau eines solchen Reaktors, unabhängig vom Hersteller, bei der Frage der Umweltauswirkungen im Normalbetrieb auf einer wiederholt bewährten Technologie beruht.
Das beruhigt die Atomkraftgegner allerdings nicht, zumal sie auch wissen wollen, was bei einem Störfall passieren würde. Deswegen haben unter anderem österreichische und deutsche Gemeinden und Bürgerinitiativen die internationale UVP genutzt, um ihre Bedenken anzubringen. Albert Göttle ist Leiter der Abteilung für Reaktorsicherheit und Strahlenschutz im Bayerischen Staatsministerium für Umwelt.
Es sind sehr viele Einwendungen aus Bayern und aus Deutschland gekommen, insgesamt 30.000. Sie haben zum Teil eine sehr große Sorge um die Sicherheit zum Ausdruck gebracht. Es gibt auch viele Stellungnahmen, die inhaltlich auf die Technik, auf die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt und auf die notwendige Betriebssicherheit des Reaktors eingehen.
Die Kritik richtet sich aber auch gegen die wirtschaftliche Seite des Temelin-Ausbaus. Manfred Doppler vom österreichischen Anti-Atom-Komitee.
Der wichtigste Punkt ist der, dass die Tschechische Republik dieses Kraftwerk nicht braucht. Tschechien braucht schon die ersten 2 Blöcke nicht, auch die werden zur Gänze, der Strom wird zur Gänze ins Ausland exportiert. Und da stellt sich die Frage, wozu dann der Temelín 3 und 4, wenn nicht die Gier nach Geld der entscheidende Grund wäre.
Der Bau der beiden neuen Reaktorblöcke soll im Übrigen 500 Milliarden Kronen, umgerechnet also 20 Milliarden Euro kosten.
Till Janzer informierte Sie über die erste Anhörung zum geplanten Ausbau des Atomkraftwerks Temelín. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Kaum ist die Korruptionsaffäre rund um den früheren sozialdemokratischen Spitzenpolitiker David Rath aus den Schlagzeilen verschwunden, steht mit der Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses Vlasta Parkanova eine weitere hochrangige Politikerin im Visier der polizeilichen Ermittler. Parkanova, die früher Verteidigungsministerin war, wird zwar nicht direkt der Korruption verdächtigt, ihr werden aber schwere Versäumnisse bei der Anschaffung von militärischen Transportflugzeugen vorgeworfen. Dies soll dem Staat beträchtliche Mehrkosten verursacht haben. Als die Polizei die Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Parkanova beantragte, sorgte das insbesondere bei den Parteikollegen der Politikerin für harsche Kritik. Ein Regierungsmitglied könne doch nicht, so der Tenor, für etwas verantwortlich gemacht werden, was die Regierung als Ganzes beschlossen hat. Finanzminister Miroslav Kalousek ging sogar noch weiter. Im Zusammenhang mit der Debatte rund um die frühe Verteidigungsministerin erklärte er, es gebe Anzeichen dafür, dass sich Tschechien in einen Polizeistaat verwandle. Sind diese starken Worte gerechtfertigt? Unter anderem darüber habe ich mich vor der Sendung mit unserem Mitarbeiter, dem Politikwissenschaftler Robert Schuster, unterhalten.
Das Politgespräch.
Robert, es ist auffallend, dass sich ausgerechnet Finanzminister Kalousek so für Parkanova einsetzt. Zunächst ließ er eine spezielle Videobotschaft für die Öffentlichkeit produzieren. Nun legte er am Sonntag im Fernsehen noch eins nach. Gibt es eine Erklärung dafür?
Ja, einerseits sicherlich spielen da auch persönliche Beziehungen eine Rolle, denn Vlasta Parkanova gilt als eine enge politische Vertraute und Weggefährtin von Miroslav Kalousek. Beide waren vor Jahren Mitglieder der Christdemokratischen Volkspartei, haben dann die Volkspartei verlassen und die neue Top-09-Partei gegründet. Beide gehören also zu den Politikern der ersten Stunde dieser neuen Partei, und das mag sicherlich eine Rolle gespielt haben. Aber auf der anderen Seite ist natürlich etwas wieder fraglich, und zwar Miroslav Kalousek engagiert sich in dieser Sache sehr stark und wieder in einer Sache, wo es um Rüstungsgeschäfte geht. Miroslav Kalousek war ja vor Jahren noch als Mitglied der Volkspartei 5 Jahre lang stellvertretender Verteidigungsminister und für Rüstungsgeschäfte zuständig, und gerade in dieser Zeit ist bekannt, dass das Land sehr einige sehr zwielichtige Geschäfte abgeschlossen hat, die erstens zum Beispiel für das Land nicht besonders positiv waren, wo es zum Beispiel um eine mangelhafte Ausrüstung gegangen ist oder wo es eben auch um überteuerte Geräte gegangen ist. Und natürlich konnte man Kalousek nie nachweisen, dass er etwas davon wusste oder dass es mit Absicht war oder dass Korruption im Spiel war. Aber nun, indem er sich wieder in der Frage eines Rüstungsgeschäfts derart massiv engagierte, riskiert er, dass wieder diese alten Zweifel genährt werden und dass sich vielleicht aus dem Fall Parkanova dann ein Fall Kalousek wird.
Tatsache ist, dass die Polizei in den letzten Wochen eine Reihe von Politikern ins Visier genommen hat. Und zwar quer durch das Parteienspektrum. Kann am Vorwurf, den Kalousek gegenüber den Ermittlern der Polizei erhebt, etwas dran sein?
Ja, theoretisch natürlich schon, denn man sieht natürlich nicht in die Köpfe der Polizisten. Aber auf der anderen Seite haben gerade die Polizisten oder die Ermittler aus dieser ganzen Antikorruptionseinheit gezeigt in den letzten Wochen und Monaten, dass sie sehr effizient arbeiten, dass sie wirklich auch den Sachen konsequent nachgehen. Und sie haben auch gezeigt, dass der Vorwurf, der geäußert wurde in der Vergangenheit, der Parteilichkeit, dass zum Beispiel nur Politiker der Oppositionsparteien oder dass gegen diese Politiker ermittelt wird, dass an diesem Vorwurf nichts dran ist. Also gerade dieser Fall Parkanova zeigt, dass es sich um etwas sehr Komplexes handelt und dass dieser Fall nicht eigentlich nur persönlich gegen die frühere Verteidigungsministerin gerichtet ist, sondern generell sich auch mit dem Thema befasst, wie in Tschechien eben große Rüstungsgeschäfte abgeschlossen werden, ob da wirklich jetzt alles nach rechten Dingen zugeht, ob alle Anstrengungen anstellen, dass das Geschäft dann für das Land also nicht jetzt zu einer überteuerten Angelegenheit wird und so weiter. Das heißt, dieser Ansatz der Polizei, der Ermittler, ist eigentlich sehr positiv und zu begrüßen.
Was bleibt von diesen ganzen Fällen, bei denen führende Politiker ins Visier der Polizei und Justiz geraten sind, in der politischen Kultur des Landes hängen?
Ja, auf den ersten Blick wird das natürlich dazu führen, dass der Frust der Wähler über die Politiker noch weiter ansteigen wird. Die Politikverdrossenheit wird sicherlich anwachsen, aber auf der anderen Seite werden doch einige Bürger auch das Gefühl bekommen, dass es in diesem Land doch nicht so ist, dass den Politikern alles erlaubt ist, dass auch Politiker sich an geltende Gesetze halten müssen. Und ich denke schon, dass mittelfristig diese Affären, auch wenn sie noch so unangenehm sind und so schmutzig sind, dass diese Affären eine Art Reinigungsprozess im politischen System und auch in der politischen Kultur des Landes verursachen werden. Das heißt, im Grunde genommen würde ich das als etwas Positives betrachten.
Also es bleibt abzuwarten, wie sich der Fall weiterentwickeln wird.
Genau.
Danke für das Gespräch, Robert.
Danke ebenfalls.
Mit dem Politgespräch mit Robert Schuster ist diese Sendung beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.